Herzlich willkommen und heute geht es um die Vorstellung einer neuen Zeitschrift für Literatur und Kunst. Ich frage mich nur bei der Fülle, die es da schon gibt, wer das alles liest. Aber es gehört Mut dazu, was Neues zu versuchen. Der Trisch Verlag bringt unter dem gleichen Titel eine Zeitschrift heraus. Und wir haben das Vergnügen, die erste Ausgabe dieser Zeitschrift heute zumindest ansatzweise kennenzulernen. Wir dürfen sozusagen einen frühen Einblick haben, bevor die große Welt dann darauf blickt. Es lesen heute in der Folge ihres Auftretens Wolfgang Strassnick, der kommt aus Judendorf bei Graz, der Franz Blaha kommt aus Wien, der Ruud van Werdenburg kommt ursprünglich aus Amsterdam, aber jetzt hat er seinen Sitz in Graz. Dann kommt der Johannes Walli, er ist ebenfalls Grazer, und der Heimo L. Handel, Hintergrund, er kommt aus Wien. Drösing. Wer das nicht weiß, möge sich einen Navigator kaufen, bitte, oder einen guten Atlas. Dazwischen begleitet uns heute ein junger Musiker, der bei uns schon öfter aufgetreten ist, und auf den freue ich mich wieder, ein junges Blut, sozusagen von der musikalischen Bereicherung her. Das ist der Daniel Berger. Bevor der Daniel Berger aber den Abend, draußen ist ziemlich kühl, heiß, einleitet, ist unser Heimo L. Handel bereit, uns etwas über die Zeitschrift zu erzählen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, vor allem mir auch, dass es wieder ein Genuss wird. Und dieser Genuss wird übrigens aufgezeichnet für Radio Helsinki, 92,6, das freie Radio von Graz, das Radio für etwas feinere Ohren. Und am kommenden Donnerstag in der Literaturreihe Literatur am Donnerstag, die ich übrigens auch schon 10 Jahre betreibe, muss ich mir selber loben, wird ein Teil dieser Veranstaltung gesendet. Und jetzt warten wir auf die Himmelsboten, die uns neue Literatur senden. Schönen Abend.
Guten Abend. Ich bedanke mich bei Franz Hofer für die Einladung, nicht nur von mir, sondern von Autoren der Zeitschrift, von einem Projekt, das erst seit kurzem ganz neu das Licht der Welt erblickt hat, Trisch, Zeitschrift für Literatur und Kultur. Wir versammeln Texte, Prosa, Lyrik und Kulturessay, Grafik, Cartoon, Fotografie von Autorinnen und Autoren, nicht nur aus Österreich, sondern auch aus unseren Nachbarländern des Ostens, des Westens. Aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Ungarn. Es werden Texte folgen aus Polen, aus Russland. Jetzt ist schon einer drinnen aus Usbekistan. Es folgen weitere aus Indien und China, aus Großbritannien, aus Argentinien. Das Feld ist sehr groß, die Autorinnen und Autoren weit gestreut und sie alle erfüllen ein Mindestkriterium, das wir an uns und an unsere Autorinnen und Autoren stellen, Qualität. Trisch ist ein altes deutsches Wort. Es bedeutet so viel wie Brache, Brachland. Und so wie wir unseren Kleinverlag nennen, dessen Namen wir als Titel für die Zeitschrift verwendet haben, verstehen wir uns als Beackerer dieses Brachlands. Wir konvertieren etwas. Wir tauschen aus und ich hoffe, dass die Texte, die Arbeiten, die Beiträge, die wir publizieren, unserem Anspruch genügen und Ihre Erwartungen erfüllen werden. Genug dieser Worte. Thank you.
Das erste Gedicht ist ein Dialektgedicht, der Jager heißt das. Wenn ich auf die Alm aufgehe, rennt der Morb über die, steckt einen Finger ins Herz, zieht das Kreuz himmelwärts, hier lo drei Uda, trova luda, da tra, diri, tra, jo, da jager, das ist alles genau. Reißt der Taxen vernannt, fliegen im Bogen über die Wand und über dem Grat, der sie trat, bist verwahrt. Hier lo drei Uda, trova luda, da tra, diri, tra, jo, da jager, das ist alles genau. Mit dem Stornerwerk rollt's, wie der Hahn auf der Bolz, auf die herzliebste Dirn spritzt das Hirn. Hier laut Reuda, Trobaluda, da trat ihre Trai oder Jager, das alles genau. Was da himmelwärts schaut, ist der Mensch ohne Haut. Wie in einem See voller Weh fällt der Schnee. Sieben Dialektgedichte, der Hans ist tot. Ich bin die Lahn, der Wetterwind, ich bin der kalte Grom. Ein Wildbach, der nicht weiterfindet, der, den sie dir nicht sagen. Der mit dem gelben Eiter grinnt, der auf dem hohen Wagen, das Blut, das über den Boden rinnt, der Hund, den sie da schlagen. Das Messer, das im Leben steckt, Drom auf der Leinwand bleich, der Storn, der bald die Gruben deckt, ich bin das Himmelreich. Du bist das Himmelskind. Der Stern am Firmament, der wieder gerade den Himmel findet, im Augenblick verbrennt. Der Regen in der Sonne, die Blumen auf dem Teich, wie er schön vom Rohr die Musik klingt. Im Zimmer liegt die Leiche. Wo der Mond wohnt über den lichten Fleck,
da liegt der arme Hans. Im Seidelbast, im Immergrün, im neichenblauen Gewand. Der Federlhund war immer gesund, die Weiber haben einen Mägen, ein Jagertät, ein Schaum vor Mund. Das war seine letzte Stunde. Solanum nigrum. Solanum nigrum. Beim Wiesenwirt im Wiesengrund, da war der Schnaps so gut. Eine linde Luft, ein frisches Blut, drei Federn auf dem Hut. Beim Wiesenwirt im Wiesengrund, da war der Wein so gut. Die Tochter ist ein schwarzes Loch, eine besonders helle Glut. Der Wiesenwirt vom Wiesengrund ist wie ein Schneider gerennt. Um 12, es war Walpurgisnacht, da hat er's eingebracht. Und dort im Zimmer 108, die Zeit am Faden rinnt. Die Hani hat beim Sterben noch gelacht, hat gedacht, was wohl der Hannes macht, wenn er die Leber findet. Verfluchter Pfaff, verfluchter Bur, verfluchte Gas, verfluchte Kur, verfluchter Sturm, verfluchtes Gröll, verfluchter Himmel, verfluchte Hölle. Vom Alm weg haben wir so wie gehaut, die gottverfluchte alte Haut. Ich geh deswegen nicht um die Ecken, weil drr, drr, holla, holla, ho. Bin ich dort? Bin ich da? Steig ich auf? Steig ich an? Sag ich hü? Sag ich ho? Bin ich fort? Bin ich froh? Bin ich fort? Bin ich froh? Tu, mach, Schirban, hau ruck, ruck, zuck sie's da. Der Gredel wird ein Kind gemacht, den Hanslams zum Friedhof gebracht. Kim, geh, hau drauf, ein Schotten zeigt herauf. Der Mirzel wird ein Kind gemacht, den Hirsel haben's am Friedhof gebracht. Schau, da, es ist Zeit, der Weg ist stall und weit, rot-golden ist die Sonne, beim Tanzen trat's die um, beim Tanzen hebt's die auf, sei's drum. Hinterfotzig, hinterfotzig, drei Toulieu, immer rotzig, drei Toulieu, auf das gibt's nix mehr drauf, ich gib auf, ich gib auf, ich gib auf. Und zwei kleine Prosa-Geschichten, die Teil von mehreren Geschichten sind. Hanmitter. Wie Rauch von Kartoffelfeuern wälzte sich über den Hang herüber. Und die seltsam verkrümmten Bäume fangen ihn ein. Hanmitter sieht und manchmal sieht er nicht, dass mit dem Rauch der Tod in die Gegend kommt. Doch niemand von denen, die ratlos auf zum Himmel starren, weiß das. Als der erste Stein fällt aus der Leere, aus der Trübe, da stirbt eins von den Kindern und im Norden zuckt ein greller Blitz auf. Einer schreit und andere weinen leise. Dass hier Boden sei, da Berg, da See, da Wälder und Wiesen und Häuser, das verblasst und vergeht ins Nichts. Kein Fühlen mehr, kein Denken mehr, nur ein tiefer, vibrierender, anschwellender Ton. Endton, Anfangston, Gesetz. Hanmitter öffnet die Augen und geht zum Spiegel. Er schaut in ein müdes, skeptisches Gesicht. War er der Spiegel oder der Spiegel er? Eine große Ruhe stieg in ihm auf. Denn dort im Spiegel spiegelte sich das, was er alles sein konnte. Protuberanz in einem fernen Sonnensystem, kalter Schweifstern auf ewiger Wanderschaft, Wort eines fremden Stammes, Himmel über irgendwo und letzter Seufzer einer Sterbenden. Er lächelte ein wenig. Vielleicht doch nur der kleine Tod. Zufrieden mit diesen Möglichkeiten, alles zu denken, alles zu sein, die Welt gestaltend zu erträumen, zog er sich an. Ruhig, systematisch, festlich. Er schaute auf die Bücher in den Regalen und hin zum Rotweinglas und dann zum Fenster hinaus. Sträucher glänzten im Sonnenlicht, bewegt vom Morgenhauch, und Vögel singen in fremden Skalen auf und ab. Der Blick in den Spiegel ist der Blick in die Freiheit, dachte Hahnmitter völlig gelöst. Denn es wälzte sich wieder, wie Rauch von Kartoffelfeuern über den Hang herüber. Seltsam verkrümmte Bäume fangen ihn ein und mit dem Rauch kommt der Tod in die Gegend. Manchmal sehe ich, manchmal sehe ich nicht. Das weiß aber niemand von denen, die auf zum Himmel starren. Ein Kind stirbt. Berg, See, Wälder, Wiesen und Häuser vergehen. Kein Fühlen mehr, kein Denken mehr, nur dieser eine Ton, Endton, Anfangston, Gesetz. Ausgekämpft. Johann Hahnmitter war aus dem Krieg heimgekommen. Jetzt saß er auf der Holzbank und schaute sich um. An der Hauswand entlang brannten die Fuchsien und im Haus schrie das Jüngste von den Kindern. Buchs und Mahonien hatten schon einen bläulichen Stich und Rosen und Lavendel dufteten vom Garten herüber. Ein Sommerabend wie schon oft vor dem alten Bauernhaus. Bald würde der obere Nachbar kommen und dann der untere, den Schnaps dabei. Von der Küche her hörte man die schöne Malaien singen, seltsam kehlig und langgezogen traurige Lieder. Hahnmitter hatte sie vor 3 Jahren aus Saigon mitgebracht und ihr waren hier am Berg die Winter entschieden zu kalt. Johann aber dachte an Schnee und Eis, an seine Zeit damals bei den Jakuten, an 2 Wochen sibirischen Schneesturm und an den Eisenofen im Tschum. Und wie die Blicke von der Frauenseite von Tag zu Tag feindseliger wurden, wie am Ende alle Intimitäten aufhörten. Damals hatte der Krieg zwischen Männern und Frauen so nach und nach angefangen. Erst als Legionär bei den weltvereinigten Huren war er wieder einigermaßen in Gnaden aufgenommen. $1,000 für den Einsatztag und die Bordelle der Truppenbetreuung erstklassig. Und Sibirien gab es nicht mehr, nur tote Flüsse und tote Vögel und verbrannte Wälder und harte Strahlung. Hahnmitter hatte 4 Stunden Bootsfahrt, 18 Stunden Flug und 6 Stunden Autofahrt hinter sich. Er war froh, dass sie ihn jetzt abgelöst hatten. Denn die Lage im Mangrovenwald war immer kritischer geworden. Bei keiner der Verschleierten am Kontrollpunkt wusste man so genau, ob sie nicht in die Luft flog und man selber mit. Über dem Schartenspitz türmten sich schwarze Wolken. In der Nacht wird es gewittern, dachte Johann. Nur mehr weit draußen im Tal schien noch ein wenig die Sonne. Die Luft wurde diesig. Plötzlich war er angespannt. Er spürte Veränderung. Er witterte tödliche Bedrohung. Verrat, Tod. Vom unteren Weidezaun her schwärmte es aus nach links in den Jungwald und durch den Hohlweg, nach rechts über die unteren Wiesen und den Anger. Unaufhaltsam. Dann stand die Amazone im grünen Kampfanzug vor ihm. Drück doch ab, dachte er müde, und alles ist so durchwachsen und durchsetzt und verschlungen. War das jetzt Wirklichkeit oder dort das Boot im Mangrovenwald oder Sibirien abgebrannt oder sein unerträglich pochender Schmerz im Kopf? Er sprang auf. Das Wurfmesser glitt wie von selber aus seiner Hand. Er brüllte wie ein Tier. Vor der Haustür fiel langsam wie in Zeitlupe die Malaien in sich zusammen. Stumm, mit ungläubig aufgerissenen Augen. Sie machte seltsam unbestimmte Handbewegungen. Abschied. Oder bleib mir vom Leib. Oder warum ist mir so kalt? Hanmita schaute auf. Der obere Nachbar stand mit einer großen Schnapsflasche vor ihm und der Gendarm mitten im Hof, vollkommen besoffen, mit blutunterlaufenen Augen. Und beide starrten ihn an. Vielen Dank.
Gegen alle Regeln möchte ich zwei kurze Erklärungen vorausschicken, weil es ganz einfach viel einfacher ist, einen Text selber zu lesen, als ihm zuzuhören. Die eine Erklärung ist die, es gibt in Wien eine Schiffsrundfahrt, das ist also ein kleiner touristischer, eine kleine Einstreuung von mir, Fremdenverkehrswerbung. Dafür wird geworben, man kann also den Donaukanal runter und die Donau wieder hinauffahren, 3,5 Stunden lang, und ich empfehle Ihnen ganz dringend, tun Sie das nicht. Sie haben dort 3,5 Stunden lang, sehen Sie dort nur die Uferböschung der Donau, und ab und zu erklärt Ihnen eine Stimme aus dem Lautsprecher, was Sie dahinter sehen könnten, wenn die Donau um ein paar Meter höher wäre. Und das kostet ein Heidengeld. Aber genau diese Rundfahrt ist also Schauplatz der Geschichte. Das Zweite, was ich vorausschicken möchte, ist, es kommen da ein paar medizinische Fachausdrücke vor, die Ihnen vielleicht nicht mehr so geläufig sind, die aber deren Verständnis für das Text überhaupt nicht notwendig ist. Also die können Sie getrost überhören, mit einer einzigen Ausnahme. Und zwar, es gibt eine Hirnregion, die gibt es viermal, in jeder Gehirnhälfte zweimal, einmal auf dem sogenannten präzentralen Lappen und einmal auf dem postzentralen Lappen. Das heißt, es gibt also viermal diese Gehirnwindung, und auf dieser Gehirnwindung ist viermal ein Abbild Ihres ganzen Körpers drauf. Das heißt, wenn man dort zum Beispiel an einem bestimmten Punkt rührt, dann spüren Sie ein Zucken in der Hand an einer ganz bestimmten Stelle, die mit diesem Punkt korrespondiert. Das heißt also, Sie selber sind als Weibchen, heißt es in der Literatur nicht, aber Männchen, das heißt Painfilches Rindenmännchen, das gibt es also wirklich, und das kommt in der Geschichte vor, und das Verständnis, es ist besser, wenn man weiß, wenn man ein bisschen weiß, worum es geht. Ja, das war's schon. Rundfahrt mit Kuh. Es ist noch nicht so weit. Kuhs Flüstern ist trotz der Ansage aus dem Lautsprecher deutlich verstehbar. Die Sprecherin klärt die Passagiere über die Bedeutung der Urania auf, an der wir gerade vorbeiziehen. Wir haben das Bordrestaurant des Rundfahrtenschiffs als Platz für unser Experiment gewählt. Kaum Gäste an einem trüben Tag wie diesem, 3,5 Stunden Fahrt, viel Zeit, in der man nicht einfach ins Donauwasser hinausgeworfen werden kann, so verbieten es die Menschenrechte. Kuh nimmt seine verchromte Taschenuhr aus dem Gilet, klappt den verzierten Deckel auf und legt sie so vor sich auf den Tisch, dass sich das Ziffernblatt in seinem Rotweinglas spiegelt. Er wird es während der ganzen Fahrt nicht anrühren. Das ist nicht sein Stoff. Der Inhalt der Flasche ist ganz allein für mich. Kuh langt abermals in sein Gilet und fischt ein Cookie heraus. Es ist sein drittes. Ein Joint wäre hier doch zu auffällig. Wie immer bietet er auch mir eines an. Wie immer lehne ich dankend ab. Das wieder ist nicht mein Stoff. Wir kennen einander seit einem Pop-Event. Er war Gitarrist bei den Joining Joints. jener Bands, die in hautengen schwarzen Lacklederbodies über die Bühne geisterte, schwarze, berauschte Nachtengel, die melodisch kreischend an ihren Mikros zu knabbern schienen, Join the Joining Joints irrlichterte, ein projizierter Spot in wechselnden Farben über die Wände des Etablissements. Die Kids im dunklen Saal brauchten weder Gras noch Acid noch Ecstasy. Sie wogten mit, gegen und nebeneinander, vom erotisierenden Klangfarbgewitter und ihren eigenen, sich ekstatisch steigernden Tanzbewegungen entrückt durch den Saal. Die Band hatte sich sozusagen stellvertretend für die Kids gedopt. Ich war hinbestellt worden, um einen der Verstärker auszutauschen. Kuh lernte ich später an der Bar kennen. Beim zweiten Joint erzählt er mir von seinen Experimenten. Er fischte einen glänzenden, runden Metallgegenstand aus seinem Bühnenoutfit, in den ein Pentagramm und ein paar mystische Zeichen graviert waren. Wenn es soweit ist, sehe ich den Zeigern an, jetzt kann ich die Zeit stillstehen lassen. Das ist der entscheidende Moment. Von da an gibt es keine Schranken mehr, keine Schwerkraft, keine Vergänglichkeit, keine Denkbarriere, nur, ich brauche einen Zeugen, jemanden, der dokumentiert, der meine Losgelöstheit von den Naturgesetzen bestätigen, meine Erfahrungen aufzeichnen, für mich protokollieren kann. Wissenschaftlich betriebenes Kiffen. Herbeiführen eines Zustands zum Zweck einer Erfahrung. Deshalb sitzen wir jetzt hier. Deshalb fülle ich mein Glas in kurzen Abständen, trinke dem dichten Nebel entgegen, der die Schrille, die ich von meinem Gegenüber erwarte, dämpfen soll. Abhängigkeit, sagt er, indem er das nächste Cookie in der Hand wiegt. Abhängigkeit ist etwas zutiefst Inhumanes. Und das da, zeige ich auf das keksartige Ding in seinen Fingern, das merkwürdigerweise nach Eierlikör duftet. Diese Art Unverständnis hat er nicht von mir erwartet. Er braucht eine Weile, seine Fassung wiederzufinden. Fast habe ich schon gedacht, ich hätte das Experiment durch meine Unvorsichtigkeit zum Scheitern gebracht. Da setzt er die Miene einer geduldigen Sonderschullehrerin auf. Bedächtig platziert er das Cookie auf dem linken Handteller und weist mit dem rechten Zeigefinger eindringlich darauf. Anschauungsunterricht für mich Volldeppen. Das da, er macht eine kurze Pause zum Mitdenken, das da kann ich jederzeit lassen. Ich würde es keine Sekunde vermissen. Der Stoff der Job-Junkies ist aber die Lohnarbeit. Die können sie nicht lassen. Sie haben panische Angst vor dem Entzug, den sie Entlassung nennen, sogar vor dem gebremsten Entzug, der Kündigung heißt. Sie treiben Raubbau an ihrer Gesundheit, haben keine Zeit für ihre Familie, intrigieren und kämpfen um ihren Stoff, den Stoff, der sie von einem angenehmen Lebensabend träumen lässt, von Versorgtheit, Verantwortungsfähigkeit und anderen halluzinatorischen Illusionen. Und wenn sie der Entzug trifft, fallen sie in Depressionen. Noch schlimmer. Sie haben ihre Angehörigen von ihrer Abhängigkeit abhängig gemacht. So abhängig, dass die den gleichen Entzug durchmachen, gegeneinander aggressiv werden, Zuflucht im Alkohol suchen. Sein Blick streift unwillkürlich mein Glas und sucht sofort wieder woanders festen Halt. Das hier, er macht, meine Begriffsstutzigkeit betonend, wieder eine Pause. Das hier macht mich frei. Und zwar genau dann, wenn ich es will. Ich kann damit Zeit und Raum überwinden und mich gleichzeitig an diesem Ort und in dieser Zeit zurechtfinden. Du wirst es bald erleben. Er lässt das Cookie im Mund verschwinden und zerkaut es langsam. Dann legt er die Handballen links und rechts von seiner Uhr auf die Tischplatte und bildet mit den Daumen und Zeigefingern ein gekapptes, gleichseitiges Dreieck mit unterbrochener Grundlinie. Den Platz der fehlenden Spitze nimmt das Ziffernblatt ein. Eine magische, geometrische Figur, von der das Schweigen auszugehen scheint, das sich zwischen uns breit macht. Ich wäre jetzt dankbar, wenn die Uhr einen Sekundenzeiger hätte. Die Stille macht mich sensibel für das Stampfen des Schiffsantriebs, trotz des Weins, der aber seine Wirkung noch nicht entfalten will. Und irgendetwas hemmt mich, mich jetzt zu bewegen, den Arm nach meinem Glas auszustrecken. Meine Augen fokussieren das Ziffernblatt, auf dem sich die Zeiger nicht bewegen wollen, obwohl das Werk leise tickt. Die römischen Ziffern scheinen immer schärfer und größer zu werden, während das vorbeiziehende Ufer, die Einrichtung des Raumes, das Gesicht meines Gegenübers, ja sogar der Betriebslärm des Restaurants immer undeutlicher werden. Dunkel. Ganz unvermittelt kommt das Wort aus Kuhs Richtung. Und ich weiß plötzlich, jetzt ist es soweit. Jetzt steht die Zeit still, seine Zeit. Ich hebe meinen Blick und mustere sein Gesicht. Dunkel. Die Stimme ist eine gute Terz tiefer, als ich sie gewohnt bin. Seine Lippen bewegen sich nicht. Wie ein Bauchredner, der seine eigene Puppe ist, formt er Wörter und Sätze. Aus Verlegenheit, aber mit Gänsehaut, frage ich, wo er jetzt sei. Er befinde sich im vorigen Jahrhundert, im Gehirn eines Neurophysiologen. Ich komme mir vor wie bei einer Seance, in der Verstorbene angeblich durch ein Medium sprechen, aber er kichert auf einmal, was für ein Medium doch recht ungewöhnlich wäre. Ich könne mir nicht vorstellen, wie dunkel es im Hirn eines Neurophysiologen sei. Er sei jetzt im Endhirn, im Lobus occipitalis, der sei hohl, sowas. Er selber sei jetzt so klein, dass er mühelos durch sämtliche Güri spazieren könne. Es sei alles ganz anders, als man es uns im Unterricht beigebracht habe. Dort hinten, knapp über dem Arbor Vitae, hänge ein Kalender. Es sei zu dunkel, um ein Datum zu erkennen. Aber schon witzig, kichert er wieder. Das sei ein Mann, der seinen Kalender im Kopf habe. Jetzt wolle er doch einmal nachgucken, was dieser Forscher gerade sieht. Nein, zu den Augen nach vorn müsse er da nicht gehen. Das kortikale Sehzentrum sei im Hinterhauptlappen. Das Hirn dieses Mannes habe alle Lappen, die wir gelernt haben. Frontal, temporal, parietal und occipitallappen. Zumindest in der Gehirnhälfte, die er Q jetzt gerade durchstreife. Zu dumm, dass er keine Taschenlampe mitgenommen habe. Du kannst dir nicht vorstellen, Bauchredner des aus dem unbeweglichen Gesicht, du kannst dir nicht vorstellen, wie finster es im Kopf eines Forschers zugeht. Aber da ist noch ein Lappen, ich glaube es nicht. Ein Lobus Purgationis Vulgo Putzlappen. Naja, wenn jemand sein halbes Leben im Labor verbringt, dann kommt auch etwas Bewegung, zwar nicht in sein Gesicht, aber in seine sitzende Gestalt. Die Schultern wandern eine Kleinigkeit in die Höhe, die Finger krümmen sich leicht, sein Atem geht schneller, er keucht nicht gerade, aber für mich ist merkbar, dass ihn irgendetwas anstrengt. Das Männchen, sagt er. Das Benfieldsche Rindenmännchen. Es will mich nicht vorbeilassen. Es bewacht die Zentralfurche. Es bedroht mich mit seiner Riesenzunge, ist das eklig. Und diese riesigen Hände, mit denen es nach mir grapscht. Ich kann ihm nur entkommen, weil es so winzige Füße hat. Eigentlich sind es zwei Männchen, du weißt schon. Das Motorische und das Sensorische. Aber das Sensorische ist ganz mit Wahrnehmen beschäftigt. Okay, ich gebe auf. Ich begebe mich lieber in den Temporalis. Eine Zeit lang höre ich nur Schnaufen. Dann, mein Gott, das Brockhausche Zentrum. Der Mann denkt verbal. Und weißt du, was da dauernd durch seine Sprachkerne schwirrt? Nein, keine Formeln. Das Wort Ratten. Der Mann denkt und träumt nichts als Ratten, Käfige und Stichprobenumfänge. Er ist total rattenbesessen, rattensüchtig, nie werden es genug. Ratten, die er züchten lässt, Ratten, die er quälen lässt, Rattenbelohnung, Rattenbestrafung, Rattendressur, Sezieren getöteter Ratten. Und dabei brodelt es in seinen Lustzentren. Ich muss an die frische Luft. Seine Miene, die zuletzt nichts als Ekel war, entspannt sich. Er kichert. Ich möchte wissen, wo er sich jetzt befindet, wage aber nicht, seinen Trieb zu stören. Anzeichen des Wohlbefindens breiten sich über sein Gesicht. Die Schultern sinken entspannt nach unten. Der Atem wird langsam tief und ruhig. Diese Entspannung überträgt sich auch auf mich und ich schenke mir jetzt immer wieder ein. Weißt du, wo ich jetzt bin? Ich fliege. China hat mich schon immer interessiert. Gleich bin ich über Hongkong. Ich bin westwärts nach Osten gereist, wie mein spanisches Vorbild. Diese prächtige Landschaft. Die nächsten 1,5 Stunden erhalte ich einen Flugbericht mit allen Details. Am Ende erfahre ich, er werde dieses riesige Land kaufen, um seine Natur- und Kulturschätze zu retten. Und weißt du was? Ich habe es getan. I did it. I really did it. Und die haben es nicht einmal gemerkt. An der Zwischenstation taumeln wir vom Schiff. Na? Seekrank, erheitert sich der Arbeiter, der das Tau um den Eisenpfosten wirft, um das Fahrzeug an der Anlegestelle zu befestigen. Wir nehmen ein Taxi. Die Chinesen wissen bis heute nichts vom Besitzerwechsel ihres Landes. Das Experiment ist geglückt.
Das Kreuz der Wiederholung unter dem Halbmond. Unter dem Halbmond spielt sich folgendes Ereignis ab, und zwar unter diesem wellenden Dach jener Fabrik, die nur Kabel und Schnüre produziert. Gleich pensionierten Schlangen oder halb erfrorene Aalen lagen die Gummiwürste inmitten der Inhalte, die ich dank einer Maschine maßstabgerechte zu schneiden wusste. In England. Ein Working Class Hero mehr, Nachtschicht, die sich gut bezahlt macht. Wenn ich an England denke, sehe ich schon wieder diesen extra Fußabstreifer an Rechnungen und Steuererklärungen vor mir, der einen erwartet, wenn unser Eins endlich mal von der Arbeit nach Hause kommt. Du rutscht darauf aus und stolperst über die Fußangeln aus kaum erfüllbarer Forderung und Vorschrift. Meine Freundin, mit der ich damals das Abenteuer des Lebens auf den britischen Inseln bestritt, hatte aus mir unbekannter Ursache immer öfter die Gesellschaft ihres Chefs gesucht. Ich verdächtigte sie anfangs noch nicht, bis sie dann überhaupt nicht mehr zurückkam aus seinem geräumigen Haus und seinem aus den Fugen geratenen Handy ähnlich designten Sportwagen. Ihr rotes Haar begann erst hinterher richtig in meinen Blutbahnen Feuer zu fangen, schien aus ihren herzförmigen Lippen hervorzuflammen, ein Vulkan schmerzhafter Erinnerung, Lava, die von innen an meine Poren drang und mir brennend unter der Haut blieb. Am Anfang unseres Zusammenseins hatte sich unsere Verliebtheit auf unseren Erkundungsfahrten in der vorübergleitenden Landschaft widerspiegelt. In den Wiesen und Hügeln, vereinzelten, blitzzerstörten Bäumen,
Landschaft, wie sie Kingsborough einfach so auf das Malerleinen werfen zu verstand. Damals hatte ich geglaubt, in ihren Sommersprossen wohnen zu können, ohne wirklich für Unterkunft sorgen zu müssen. Jetzt, wieder allein, ein Überbleibsel, passt ich selbst perfekt in diese Landschaft blitzverkohlter Baumreste, endlos weiter Wiesen in die aus der ertraumten Freiheit gewordenen Leere. Am Piccadilly Circus sah ich die beiden einmal eine von Fahrzeugen durchtrostete Straße überqueren. 10 Meter vom Zebrastreifen entfernt, eng aneinander gehend, schrieben ihre Schritte einen Brief der Leidenschaft auf den Straßenbelag, dessen unübersehbares Wasserzeichen die völlige Missachtung aller Gefahren war. Am Flattern seiner Krawattenspitze konnte man aus ihrer beider Zukunft lesen, von nun an würde ihnen mit Banknoten zugewinkt werden, als wären es Palmblätter. Der Rosschweif, den sie jetzt trug und den sie mir immer verweigert hatte, eine Haartracht, zu der sie sich in unserem Zusammensein nie entschließen konnte, schien ihren Trab in die Romantik zu beflügeln. Die würde nie mehr zurückkommen. Dann bekam ich diesen Nachtschichtjob. Im passenden Moment, denn um 3:30 morgens, während einer Pause, blickte ich zwischen 4 gähnende und schweigsame Kollegen auf diese Millionen Schnüren und Kabel, die da lagen, wie die Blutbahnen eines verstörten Organismus. Ein Anblick, der mich mein kochendes Geäder fühlen ließ, in dem Rothaar und Herzlippe rasten. Und ich wusste, ähnlich wie in solch einem Kabelgeäder, musste ich Elektrizität kanalisieren, musste ich mir auf stark stromweise Luft und Kühlung schaffen. Ihr Kleidersaum tauchte in meinem Gedächtnis auf. Jetzt wusste ich, für wen er täglich höher gerutscht war und letztendlich in Minirücken geendet hatte, die immer noch kürzer wurde, und ich hatte mich über den Spice Girls Look gefreut. Dies geschah genau in der Zeit, als Pinochet für eine Weile im englischen Gefängnis saß und von der eiserne Margaret Thatcher zum Tee eingeladen wurde, um hinterher in die geschenkte Freiheit zurückgekehrt, mit jedem Augenblinzeln seine triefenden Schuldgefühle noch tiefer in seine Tränensäcke hinein zu verfrachten. Plötzlich konnte ich mir nicht mehr vorstellen, in der eiskalten Wohnung über den Rechnungsberg gebeugt zu sitzen, inmitten aufgestauter Wut, ohne ihr endlich freien Lauf zu lassen. Meine Geduld war am Ende. Nicht mit aller Macht würde ich es schaffen, mich auch nur durch einen Zentimeter gestapelter Zettel zu arbeiten. Nicht die Zeitspanne, die es braucht, ein Bad einzulassen, würde ich mich konzentrieren können. Immer wieder von vorne beginnen, kein Quäntchen Überblick gewinnen. In der Fabrik musste ich jemanden an einer Maschine ablösen, an der ein Akkordbonus ausgeschrieben war. Hier wurden die Kabel zum Verkauf gebündelt. Sie waren schon mit Steckern versehen. Man musste sie in einer doppelte gelegene Acht so fest wie möglich in die Maschine pressen und ein kräftiger Pedaldruck bewirkte, dass ein schwarzes Plastikseil um das gefaltete Kabel geschlungen wurde und es am Auseinanderkleiten hinderte. Es dauerte einige Zeit, bevor ich das in den Griff bekam. Man musste dafür ebenso viel Kraft wie Akkuratesse besitzen. Das Bonusgeld wurde aktuell, sobald man eine vorgegebene Anzahl von Bündelungen pro Zeiteinheit übertraf. In einer Phase hektischen Mühens gelang mir das sogar einmal, aber eine vor den Brieftaschen geblähten Sakko, richtig flatternde Krawattenspitze war dadurch noch nicht in Sicht. Meine Kollegen wiesen mich auf einen großgewachsenen Arbeiter hin, einen mit ausgemergelten, markanten Gesichtszügen, der fähig war, mit seiner perfekten Arbeitstechnik unerhört viel zu verdienen. Er war eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Schon allein deshalb, weil ich nicht in diesen Schlund von leerer Wohnung zurückkehren wollte, in der die stille Hönis brüllte, aber auch, weil ich obendrein jedes bisschen Bonusgeld nötiger als nötig brauchte, machte ich Überstunden. So traf es sich, dass in der ansonsten menschenleeren Fabrikshalle einzig der Meisterkabelzähmer und ich einander bei der Arbeit gegenüberstanden. Nur 5 Meter zwischen uns Raum, aber ein gewaltiger Abstand zwischen unseren Akkordleistungen. Er erinnerte an den Wettlauf zwischen Hase und Igel. Nur, dass mir kein zweiter Igel zur Verfügung stand, mir aus dem Rückstand zu helfen. Auch sah ich ständig Ameisen und Heuschrecken aus Aesops Fabeln vor mir. Schließlich arbeiteten wir für dieselbe Firma und bekamen im Prinzip denselben Stundenlohn. Beide kamen wir unser Letztes, wenn auch mit ungleichem Erfolg. Gleich hingegen war unsere Erschöpfung, als wir einen Augenblick innehielten. Einen Augenblick, in dem alle Grenzen der Ermüdung schon überschritten sind. Einer, in dem alles innere Rasen schweigt, wo die Wut zu erschöpft ist, den Funken der Erkenntnis zu überblenden, wo die Abwehr subtiler Botschaften versagt, und da muss sein rechtes Auge in meinen linken etwas wahrgenommen haben. Tu es nicht, wenn es so weit ist, sagte er mit ruhiger Autorität in seiner Stimme, woher konnte er wissen? Nutze deine Chance, solange du noch die Wahl hast, und lass deine Hände von ihm. Dann schließ Friede mit deiner vorläufigen Einsamkeit. Lass es. Du bist sonst dein Leben lang damit beschäftigt, dem nächsten Mord zu entkommen. Einer will den nächsten nach sich ziehen. Believe me. Weiter sprachen wir nichts. Ich erinnerte mich an Gewaltszenen, die ich einmal nach dem frühzeitigen Schließen englischer Pubs erlebt hatte. Auf offener Straße zum Sieden gebracht durch die Unentrinnbarkeit einer Dead-End-Street. Er hatte die Dead-End-Street in meine Augen gesehen. Schweigend schuftete er weiter mit jenem Blinzeln, während seine Augenlider den Falten einer Fledermaus ähnlicher. Ich schiebe schon bald meine Karte in die Kontrolluhr. Noch heute bin ich in der Schuld dieses Mannes und der Hellsichtigkeit jenes Augenblicks und der Herausgeber von Dries, Heimohandel. Sucht ist das Thema, das ist er vergessen zu sagen, Sucht.
when I'm with you.
Guten Abend, Johannes Walli mein Name und ich möchte Ihnen einen Auszug aus der Erzählung von einem der Auszug, um Englisch zu lernen, vorlesen. Eine Geschichte, die von einer etwas ungewöhnlichen Sucht oder Obsession handelt. Also, Horst sagte, dass der Grund in der Liebe zu suchen sei und zwar in der Unglücklichen, denn die Glückliche sei immer grundlos. Und hätte Deidres nicht eines Tages beschlossen, lesbisch zu werden und um ihm ihre neuen Liebesfreuden bei jeder Gelegenheit unter die Nase gerieben, so hätte er nicht geschrieben, sondern ihr alles erzählt, zugeraunt, wenn sie ihr zartes und von gemischten Haaren gerahmtes Gesicht auf seine Brust legte und es nur hob, um mit ihren von Lippen, das mit Weil und Aber durchwirkte nacheinander, seine Erinnerung in Unordnung zu bringen. Das erzählte er mir in meinem ersten Studiensemester, während wir auf den Beginn der Sprachübung 1 warteten. Er sagte das nicht im selben Wortlaut. Wir sprachen Englisch miteinander, ich aus Eitelkeit, er aus Sturheit. Aber es kam dem, was er meinte, ziemlich nahe. Am Ende seiner Erzählung entwischte ihm ein Blick wie der eines in die Enge getriebenen Stiers. Nur, dass er eben von den Pfeilen Amors und nicht von den Speeren eines Matadors verwundet war. Auf alle Fälle war es aus seinen Wunden nur so geflossen und hatte sich schließlich in einem Buch, das im Eigenverlag publizierte, gesammelt. Aber es war nicht Liebe. Das sagt er nur, weil er sich verstanden wissen wollte. Der Grund für seine in Buchform gegossene, rücksichtslose Selbstentblößung ist wohl eher in seinem obsessiven Charakter zu suchen. Es gibt solche Menschen, mehr als man vielleicht aus Selbstverleugnung denkt. Sie rauchen, trinken, haben auf der Suche nach einer Endorphinausschüttung oder dem Gefühl der Geborgenheit jede Menge Sex oder surfen im Internet. Und egal wie viel sie haben oder was sie tun, sie kriegen nicht genug. So war es auch bei meinem Horst, nur dass seine Sucht tatsächlich außergewöhnlich war. Er war süchtig nach Englisch, beziehungsweise nach der Beherrschung dieser Sprache. Er wollte fließend Englisch sprechen können, ohne nachzudenken, die richtigen Wörter an die richtige Stelle setzen. To speak English without any hard mistakes, wie er auf Seite 6 seines Buches festhält, Englisch zu sprechen, wie ein Engländer oder Amerikaner.
Ursprünglich dachte ich, dass sich hinter der Sehnsucht, eine Fremdsprache perfekt zu beherrschen, so etwas wie die Sehnsucht nach einem anderen Leben verberge. Eine Sehnsucht, die einerseits ganz materialistische und andererseits psychologische Dimensionen hat. Materialistisch deshalb, weil man mit einer Fremdsprache in ein anderes Land gehen und dort arbeiten kann. Kinder lernen Sprachen, sagte meine Großmutter immer. Jede Sprache ist ein Mensch, den man kennenlernen kann. Anmerkung des Erzählers, sie selbst lernte übrigens keine Fremdsprachen. Da sie der tiefen Überzeugung war, über eine Sprache zu verfügen, die eine Brücke über alle morphologischen und syntaktischen Tücken hinweg bilden könne, nämlich die Sprache des Herzens. Und so lächelte sie gewinnend und ließ übersetzen. Psychologisch deshalb, weil sich mit jedem neuen Wort die Tür zu einer neuen Illusion öffnet. Wer also eine Fremdsprache spricht, kann sich eine neue Vorstellung über sich selbst machen, kann einmal so tun wie ein englischer Sir. Und einmal wie ein italienischer Tenor. Oder kann in das Surren eines französischen Liebhabers flüchten, bevor er wieder in den ausgetretenen Raum seines Idiolekts und eines abgeliebten Stundenhotels zurückkehrt. So dachte ich also, dass Horst Englisch lernen wollte, da er sich nach all diesen Möglichkeiten sehnte. So war es nicht. Er wollte es einfach einmal allen so richtig zeigen. Und dieser Wunsch, kombiniert mit seinem obsessiven Charakter, ergab dann alles Weitere. In der Abschlussklasse der Handelsakademie verliebte er sich in seine damals neue Englischlehrerin, eine mittelgroße und etwas dralle Frau, Anfang 30. In gewissem Sinne stand also doch die Liebe am Anfang. Die Liebe wurde erwidert und die junge Lehrerin führte ihn in ihren Liebesnachmittagen in angewandte Landeskunde abseits ihres Fachgebietes ein und zeigte ihm, wie man es in Frankreich, Griechenland und Spanien angeblich macht. Und das alles in einer 60 Quadratmeter Wohnung in der Sperlgasse. Auf der Maturafeier ging jedenfalls die Mär, Horst hätte die Englischmatura nur geschafft, weil er so gut Französisch könne. Das wollte er nicht auf sich sitzen lassen. Im Grinzinger heurigen Steinschlag saß er vor lauter Entschlossenheit da und hatte einen knallroten Kopf. Anstatt auf Matura-Reise fuhr er nach England und besuchte für 2 Monate die International Language Academy, bestand aber die Abschlussprüfung nicht. Er verzweifelte, studierte ein Jahr Handelswissenschaften und fing dann bei einer oberösterreichischen Firma im Verkauf zu arbeiten an. Die Firma unterhielt Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen in Irland und Schottland und bald ergab sich für Horst die Möglichkeit, in einem der beiden Länder zu arbeiten. Er entschied sich für Schottland und verbrachte in einem der beiden Länder 1,5 Jahre. Dort war er verzweifelt, niedergeschlagen und mehrmals unglücklich verliebt. So auch in jene Deidres, die dann vor seinen Augen demonstrativ Frauen küsste. Danke sehr.
So, ich habe in diesem Heft, in unserer ersten Ausgabe, keinen eigenen Beitrag, weil wir haben so viele bekommen, dass ich gerne zurückstand, um andere Autorinnen und Autoren zu Wort kommen lassen zu können. Im nächsten Heft ist einer versammelt. Ich lese jetzt aus Zeitgründen auch nicht 2 kurze Texte, einen von Inessa Finkelstein aus Taschkent, Usbekistan, den bitte ich Sie selbst nachzulesen. Und einen anderen von einem Kollegen, der in Berlin und Wien lebt, von Luis Christian Wolf. Wenn Don Juan unten liegt. Wenn Don Juan unten liegt und gegen den Himmel blickt, meint er in ihn zu blicken, auch wenn er im Zimmer auf dem Bett liegt oder der Couch kauert und kein Frauenjob sein Gesichtsfeld stört, ihm die Sicht nimmt, den Verstand, das Gefühl beherrscht. Was korrekterweise ganz anders genannt werden müsste, nämlich befraut. Denn es ist die Frau, das Weib, das andere Geschlecht, das ihn hörig macht, dem er verfallen ist, um über dessen Macht auch sein herrisches Brillieren, sein Jagdglück und die Erobererpose nicht hinwegtäuschen. Er, Don Juan, ist ein Getriebener. Ein Süchtiger, der nicht innehalten kann, der immer weiter muss, nicht aufhören kann, wie Sisyphus die immerwährende Gleichheit praktiziert und verzweifelt der Verzweiflung zu entkommen sucht. Doch neue und neue Abenteuer, die aber im Kern, im Zentrum eigentlich ephemer sind, leicht vergänglich, dann peinigt, für Momente zumindest, die Erkenntnis. Und das treibt ihn wiederum zu entfliehen. Nicht Erkenntnis will er, nicht Wahrheit oder Wissen, sondern
nur die Stillung seines tiefen Verlangens, damit die Angst, ja, die Angst verdeckt und weggeschoben werde, für Augenblick nur, und er vermeinen dürfe, er habe bestimmt wollen und gewonnen in der Eroberung, er habe die Lust gekostet und er wird sie weiter kosten, schlürfen, fressen hin, seinen Machthunger über sich und die Weiber, die anderen Männer, die ganze Welt da draußen, außerhalb seiner. Das All, der Kosmos, all das, was ihn höhnt und anlacht, nein, verlacht, dem er aber sein zynisch-höhnisches Gelächter entgegenhalt und seine Priap, sein Zepter, seinen Schwanz, sein Glied, seine Griffel zur vergänglichen Inschrift ansetzt in die Ritzern, Spalten, Löcher der Weiber, ihr spießt und penetriert in der Vereinigung, die sich, ach so, rasch wieder löst, wenn er ermattet, aber selig für Momente zurücksinkt und nicht mehr denken muss, sondern nur fühlen darf, wenn auch kurz nur, aber das ist der Himmel, der weiter reicht als das Auge, sein hungriger Blick, das ist das Paradies, wo er sich als sein einfach ist und nicht denkt. Denn Denken verdirbt, bringt Zweifel, bringt Unterschied, erfüllt den Fluch des Individuellen, das, was er verabscheut, aber nur verabscheuen kann, weil er als Person, als er, als Juan so zu denken vermag, was er fühlte und fühlen will im Moment des Erlebens, aber nichts denkt und nichts weiß, wenn es gleichgültig ist, ob er weiß, ob er es versteht, weil das Eigentliche jenseits aller solchen Fragen ist. Hier höre ich auf, das geht noch seitenweise so weiter. Bitte kaufen Sie das Heft. Danke.
Give me strength.
Daniel Berger.
Danke, Wolfgang Stasnik, Franz Flaher, Brüder von Berndenburg, Johannes Willi, Wallen Lage, Frau Willi Lastmacht, ja, und H.E. Handel, das war die Zeitschrift Trisch, die erste Ausgabe, wo wir eine Auswahl davon gehört haben, muss ich sagen, gutes, braves Land.